Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag aus dem ersten Thessalonicher Brief des Apostels Paulus im vierten Kapitel. Wir bitten und ermahnen euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche, in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist zum Reden und zum Hören, damit wir erkennen, was dein Wille ist und was uns zum Leben dient. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, sei die beste Version deiner selbst. Diesen oder ganz ähnliche Sätze kann man im Moment sehr häufig im Internet finden von sogenannten Influencern oder selbsternannten Motivationstrainern. Selbstoptimierung, das ist der angesagte Trend. Geh ins Fitnessstudio, um den bestmöglichen Körper aufzubauen. Nimm jede Gelegenheit wahr, um deine sozialen Fähigkeiten, deine Social Skills zu verbessern. Steige so schnell und so weit wie möglich in der Karriereleiter nach oben, damit du finanziell unabhängig wirst. Mit Disziplin und der richtigen Einstellung lassen sich alle diese Ziele erreichen. Du musst nur an dich selbst glauben. Und so ganz falsch ist das ja auch nicht, oder? Ambitioniert zu sein, sich Ziele im Leben zu setzen und an deren Umsetzung zu arbeiten, das hat doch eigentlich noch niemandem geschadet. Zumindest scheint auch der Apostel Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher auf einer ähnlichen Schiene unterwegs zu sein. Nur eben auf das Leben mit Gott bezogen. Und was das anging, waren die Thessalonicher schon auf einem richtig guten Weg. Denn Paulus lobt sie erst einmal. Er spricht ihnen zu, dass sie Gott schon gefallen. Sie haben die Gebote Jesu nicht vergessen, die Paulus ihnen eingeschärft hatte, als er vor Ort gewesen war. Und doch motiviert er sie jetzt noch einmal zusätzlich, um noch vollkommener zu werden, noch heiliger. Paulus ermahnt dabei nicht bloß so ganz allgemein, sondern er führt das anhand von zwei Lebensbereichen auch ganz konkret aus. Zum einen geht es darum, wie wir als Christen mit unserer Sexualität umgehen. Zum anderen, wie wir uns geschäftlich oder ökonomisch verhalten sollen. Auch wenn diese beiden Bereiche auf den ersten Blick gar nicht viel miteinander zu tun zu haben scheinen, sind sie doch im Kern eng miteinander verbunden. Denn in beiden Fällen geht es um eine falsche Gier oder ein fehlgeleitetes Begehren nach etwas, was uns nicht zusteht. Das ist wichtig, denn im Bereich der Sexualität heißt das eben nicht, dass Sexualität oder sexuelle Begierde an sich etwas Schlechtes wäre. Ganz im Gegenteil, beide gehören zu Gottes guter Schöpfung. So ist auch Paulus im 1. Korintherbrief der Meinung, dass es gut und richtig ist, wenn sich Ehepartner nicht zu lange einander körperlich entziehen. Aber gerade weil Gott diesen intimen Teil unseres Lebens als so wertvoll und wichtig betrachtet, will er ihn besonders schützen. Vor allem auch, weil wir in diesem Bereich so verletzlich sind, schafft Gott dafür mit der Ehe einen geschützten Raum. Unsere Körper sind ja nicht nur von Gott geschaffen, sondern sie sind auch ein Tempel des Heiligen Geistes, wie Paulus betont. Das heißt, sie sind besonders wertvoll und kostbar, weil Gott selbst in ihnen wohnen will. Deshalb bittet der Apostel darum und ermahnt uns, die Unzucht zu meiden. Die Thessalonicher damals waren mit Sicherheit einem breiten Angebot an sexuellen Verführungen ausgesetzt. Gerade in einer Hafenstadt wie Thessaloniki gehörte das zum normalen Stadtbild dazu, dass es da Prostitution gab. Es war ein Stück weit Normalität. Bei uns ist das heutzutage nicht groß anders, außer dass wir auf unserem Computer oder unserem Handy noch viel unkomplizierter alles Mögliche zu sehen bekommen. Das Wort, das da im Griechischen für Unzucht steht, heißt nicht zufällig Porneia. Bei verführerischen Sachen ist das ja oft so, dass ich es mir zumindest einmal anschauen will oder vielleicht auch mal einmal ausprobieren. Nur das eine Mal als Ausnahme. Zu denken, dass ich mir alles unbeteiligt ansehen kann und ich davon nicht gefangen genommen werde, ist aber leider meistens eine Illusion. Deshalb schützen wir uns am besten selbst, wenn wir uns gar nicht erst in Situationen begeben, in denen wir Gefahr laufen, falschen Verführungen zu erliegen. Und wenn wir dann doch in solche Situationen hineingeraten, ist es manchmal tatsächlich die beste Idee, einfach wegzulaufen, zu fliehen, so wie Josef das gemacht hat, als er von Potiphas Frau verführt wurde. Aber selbst wenn wir das äußerlich alles ganz gut im Griff haben, sagt Jesus doch zum Beispiel in der Bergpredigt, dass wer eine andere Frau mit Begierde ansieht, schon die Ehe gebrochen hat. Ist das nicht viel zu radikal? Wer kann dann noch heilig sein? Und so ähnlich ist das ja auch im geschäftlichen oder ökonomischen Bereich. Auf den ersten Blick erscheint das vielleicht einfacher zu sein. Ich meine, ich versuche jetzt nicht, an der Supermarktkasse zu betrügen und vielleicht mache ich auch meine Steuererklärung ehrlich. Aber wenn wir genau hinschauen, wer übervorteilt denn nicht seinen Bruder im Handel, wie Paulus das hier ausdrückt? Ist das nicht Teil unseres Wirtschaftssystems, dass unser Wohlstand auch auf der Ausbeutung anderer basiert? Da kann sich jeder von uns noch so bemühen und möglichst Fairtrade oder regionale Produkte kaufen. Stützen wir am Ende mit unserem Konsum nicht trotzdem das Unrecht des Ganzen? Wenn wir in diesem Leben auf der Erde also nicht vollkommen werden können, ist es dann nicht gefährlich, so wie Paulus, die Leute moralisch unter Druck zu setzen? Ist dieses Selbstoptimierungsprogramm nicht ein bisschen zu viel des Guten? Da kommt mir eine Frau in den Sinn, die ich bei einem Praktikum in einer Psychiatrie kennengelernt habe. Diese Frau war ein Vorbild für christliche Heiligung. Sie hat ihr ganzes Leben lang Eheseminare mit ihrem Mann angeboten. Sie war fest verwurzelt in der Gemeinde. Und es gab ganz viele Leute, die zu ihr aufgeblickt haben und gesagt haben, ja, das ist wirklich eine gute christliche Frau. Und trotzdem ist sie am Ende in eine tiefe Depression gefallen, weil sie immer wieder gemerkt hat, dass sie selbst gar nicht so vollkommen und heilig ist, wie sie das eigentlich immer sein wollte. So ein frommer Leistungsdruck kann also wirklich in die Verzweiflung treiben. Aber in den Gesprächen mit dieser Frau in der Psychiatrie habe ich irgendwann gemerkt, woher dieser Leistungsdruck kam, der sie krank gemacht hatte. Und zwar durch ein falsches Verständnis von dem, was christliche Heiligung ist. Paulus sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wenn wir über Heiligung reden, dann sind mir vor allem zwei Punkte wichtig, um zu verstehen, was Heiligung wirklich bedeutet. Erstens, unsere Heiligung ist nicht unsere Rechtfertigung. Und zweitens, nicht wir, sondern Gott wirkt unsere Heiligung. Der erste Punkt. Unsere Heiligung ist nicht unsere Rechtfertigung. Was ich damit meine, durch Heiligung verdienen wir uns nicht das ewige Leben. Was Jesus durch sein vollkommen heiliges Leben und durch seinen Tod am Kreuz gewonnen hat, die Vergebung für alle unsere Sünden, ist das Einzige, was uns am Ende in den Himmel bringt. Auch als Christen werden wir nicht auf einen Schlag Superheilige, die von sich selbst aus etwas vor Gott erarbeiten könnten. Denn dafür müssten wir tatsächlich vollkommen sein und wirklich jedes Gebot bis ins kleinste Detail halten. Der Einzige, der das wirklich konnte, ist alleine Jesus Christus. Aber wenn wir genau hinschauen, erwartet Paulus das auch gar nicht von uns. Er sagt eben nicht, dass wir vollkommen sein sollen, sondern wir sollen immer vollkommener werden. Heiligung ist also ein Prozess, der das ganze Leben lang anhält. Und wie wir aus unseren alltäglichen Erfahrungen wissen, verläuft dieser Prozess auch nicht immer nur so steil bergauf. Wir merken das ja immer wieder, dass wir uns nicht nur verbessern. Vielmehr gibt es da Höhen und Tiefen. Mal gelingt es uns ganz gut, nach Gottes Geboten zu leben, und dann müssen wir auch wieder mit Rückschlägen kämpfen. Gerade in den Momenten, wo ich merke, oh Mann, da habe ich versagt, da ist das unglaublich tröstlich zu wissen, dass ich mich nicht an meinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen muss, sondern dass ich zu dem gehen kann, der mich schon seit meiner Taufe herausgezogen hat, herausgerufen und heilig gesprochen hat, obwohl ich ein Sünder war. Deshalb ist auch die Beichte so wichtig, um immer wieder diesen Zuspruch zu bekommen: Dir sind deine Sünden vergeben. Das, was Gott in Jesus schon für uns getan hat, ist die Voraussetzung und immer wieder der Startpunkt für unsere Heiligung. Denn das Geheimnis der Heiligung ist, nicht mehr auf sich selbst schauen zu müssen. Durch Jesu Vergebung beschenkt, muss ich mich eben nicht mehr darum sorgen, dass ich vor Gott gut dastehe. Ob ich wirklich gut genug bin, ob ich wirklich heilig genug bin. So wird mein Blick dann wirklich frei für Gott und für meine Mitmenschen. Die Motivation, Gutes zu tun, ist eine ganz andere. Mir wurde ja schon alles geschenkt. Wer die Liebe Gottes in seinem Leben erfährt und zugesprochen bekommt, der wird auch andere daran teilhaben lassen. Die Grundbedeutung von dem Wort vollkommener werden, was Paulus hier benutzt, ist eigentlich überreich sein oder überfließen im Griechischen. Als Christen sind wir so ähnlich wie ein Gefäß oder ein Behältnis, das bis zum Rand mit der Liebe Gottes gefüllt ist. Und ab und zu wird davon auch etwas überschwappen, etwas überfließen auf unsere Mitmenschen. Jesus sagt, denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und das gilt nicht nur für unser Reden, sondern für unser ganzes Handeln. Das ist kein Zwang, sondern das passiert ganz natürlich, ganz selbstverständlich. Wer realisiert, dass er von Christus bedingungslos angenommen wird, den wird das nicht kalt lassen. Der wird auch den Willen Gottes als einen guten, als einen väterlichen Willen erkennen, der ihm nichts Böses will, sondern ihm zum Leben dient. Das war der erste Gedanke. Unsere Heiligung ist nicht unsere Rechtfertigung. Nun der zweite Gedanke. Nicht wir, sondern Gott wirkt unsere Heiligung. Wir können von uns aus nicht heilig werden. Kein bisschen. Unsere Heiligung ist immer ein Geschenk Gottes und ein Wirken des Heiligen Geistes. Paulus spricht davon, dass Gott seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Ganz konkret hat er das in der Taufe getan und tut das immer wieder, wenn wir sein Wort hören und Christus selbst im Abendmahl empfangen. Deshalb warnt Paulus auch so eindringlich davor, dieses Wirken des Heiligen Geistes zu verachten. Der Heilige Geist wirkt ja nicht an uns vorbei oder außerhalb von uns, sondern er wirkt in uns und durch uns hindurch. Wir dürfen daran mitarbeiten, aber der Heilige Geist ist und bleibt der Hauptakteur bei unserer Heiligung, auf den wir da ganz vertrauen. Deshalb sind Paulus' Ermahnungen zu diesem Abschnitt auch kein Programm zur Selbstoptimierung. Denn die Thessalonicher damals und wir heute sind nicht dazu aufgerufen, an uns selbst zu glauben. Nein, vielmehr vertrauen wir auf Gott und auf sein Wirken durch den Heiligen Geist in uns. So dürfen wir uns das mit den Schlussworten des Briefes zusprechen lassen, was uns auch der Pfarrer immer wieder nach der Beichte zusagt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Und dann werden wir irgendwann einmal das Ziel unseres Lebens erreichen. Die beste Version deiner selbst. Zu der wird kein anderer als Gott selbst dich und mich vollenden. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.